Jesus, ich möchte dir einfach nochmal danken für deine Gegenwart. Und ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen jetzt berührst. Danke für die Anbetungszeit. Danke für deine Gegenwart. Herr Jesus, und rede jetzt auch durch dein Wort. Amen. Kennt ihr das? Ihr habt so richtig alles durchgeplant. Es ist alles vorbereitet. Tja, vielleicht sogar diesen oder jenen Dienst in der Gemeinde angenommen, sich genau Gedanken gemacht, wie das abläuft, wie ich das umsetze und so weiter. Aber dann kommt das Gefühl, boah, ich schaffe das nicht. Ich schaffe das nicht, ich habe keine Kraft, ich bin völlig überfordert. Kennt ihr das? Nein, doch. Ich dachte so, wie oft geht mir das so? Ich habe einen Predigtdienst schon in Gedanken völlig toll vorbereitet, habe die Ideen, wie Gottes Geist vielleicht besonders durch diesen Dienst wirken könnte, male mir aus, was ich alles in der Vorbereitung schon dazu machen kann. Dienstags mache ich das, mittwochs das, donnerstags das, freitags schreibe ich es und fertig. Und in der laufenden Woche, da kommt ein Gespräch nach dem anderen, da kommen Kranke, die Trost brauchen. Kommen unvorhergesehene Situationen in der Familie. Es wird Freitag, es wird Samstag und ich habe noch nichts von der Predigt aufs Papier bekommen. Das kennt ihr vielleicht so nicht, aber in ähnlichen Situationen kennt ihr das auch. Und dann komme ich samstags nachmittags völlig hilflos mit starken Kopfschmerzen in die Gemeinde und denke, Hilfe. Hilfe, wie soll ich das bloß noch schaffen? Am Sonntag sitzen hier eine ganze Reihe von Leuten, die schon gespannt sind, was Gott ihnen sagen möchte. Und ich habe noch nichts von der Predigt auf dem Papier. Das sieht dann so aus. Gedanken kommen, mich krank zu melden, abzusagen, einfach wegzufahren, die kommen dann so in mir auf. Ich weiß mir nicht anders mehr zu helfen, als in meinem Büro auf die Knie zu gehen und Jesus um Hilfe anzuflehen. Bitte hilf mir. Ich weiß nicht, wie das morgen werden soll. Ich kann ohne dich nichts tun. Und plötzlich ist da eine Stimme in meinem Kopf, die spricht, gut. Gut, dass du es endlich einsiehst. Ich versuche dir das schon ganz lange zu sagen. Lieber Michael, lies doch einmal Johannes 15, Vers 5. Und was steht da? Bibelleser kennen das vielleicht auswendig. Ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Mit Jesus ganz eng verbunden bleiben und begreifen. Ohne ihn kann ich nichts tun. Aber mit ihm wird es gelingen. Das hat Jesus mir versucht beizubringen. Und ich glaube, das möchte er auch euch sagen. Jesus sagt es unmissverständlich. Ohne mich könnt ihr nichts. Und das gilt nicht nur für mich, sondern das gilt für uns alle hier. Er weiß, wie buchstäblich wahr dieses Wort ist, wie völlig hilflos wir ohne ihn sind. Und er ermutigt uns heute Morgen und überhaupt, uns mit all unseren Belangen an ihn zu wenden. Ihr habt ja mitgekriegt, dass wir auf einem Eheseminar waren und das war auch eine ganz spannende Angelegenheit. Aber was wir wirklich daraus mitgenommen haben und wo wir im Moment wirklich ganz viel auch lernen, ist, es wirklich so zu praktizieren. Nicht immer alles aus einem selber heraus zu schaffen, sondern wirklich es zu praktizieren, auch in den Fragen, in den Beziehungsfragen, die sich so auftun, die familiären Fragen, die sich auftun, die Sorgen, die Nöte, die damit verbunden sind, wirklich immer wieder ins Gebet zu bringen und immer wieder zu sagen, Jesus, helf uns, mach du. Komm du in diese Situation. Wirklich ganz konkret in jedem Krimskrams, was halt so kommt in unserem Leben. Und wir leben und wir erleben, dass das gesegnet wird. Dass der Herr darin ist. dass er sich darin finden lässt und dass er uns anrührt. Das lerne ich gerade. Und in einem Nachsatz fällt mir noch die Bibelstelle ein, bittet, so wird euch gegeben. Jesus meint hier, alles, was ihr braucht, wird euch gegeben und noch viel mehr. Jesus wird nicht müde, uns immer wieder zum Gebet einzuladen und uns zuzuhören. Er will das, dass wir ihm das bringen. Noch einmal zur Erinnerung. Die Bibel formuliert das sehr krass und eindrücklich. Wenn wir Matthäus 7 lesen, Vers 7 bis 11, da klingt das sehr praktisch, sehr plastisch, aber auch sehr drastisch. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wer ist unter euch Menschen, der seinem Sohn, wenn er ihn bittet um Brot, einen Stein biete? Oder wenn er ihn bittet um einen Fisch, eine Schlange biete? Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten? So einfach steht das da. Und ergänzend können wir noch im Johannesevangelium im Kapitel 15 lesen, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt. Und es wird euch widerfahren. Und sofort gehen in uns die Einschränkungen los, aber sie und so und doch. Und selbst Paulus lehrt uns im Philipperbrief, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Das ist nicht meine Meinung. Das ist nicht das, was ich mir ausgedacht habe, sondern das ist das, was der Herr uns hier überliefert hat in seinem Wort. Das steht hier schwarz auf weiß. Tut das. Bitte tut das. Tut das genau so, wie es da steht. Kämpft nicht immer alleine. Versucht nicht, den Herrn zu überreden durch schlaue Gebete oder sowas. Geht einfach zu ihm und bittet ihn. Das ist etwas, was wir ganz bewusst einüben müssen. Ich glaube zutiefst, dass Jesus uns das Gebet in diesem Sinn auch gegeben hat, dass wir nur so eine intime Beziehung zu Gott leben können, eine vertraute, eine innige Beziehung leben können, wenn wir so unterwegs sind, wenn wir das im Prinzip auch so einfach tun. Er will so in unser Leben hineingenommen werden. Er will auf unsere Bitten antworten, mit gnädiger, mit überfließender Erhörung. Ich kann Ihnen unablässig alles, was ich bedarf, sagen. Unablässig, jederzeit, zu jedem Ort, zu jedem Tag, zu jeder Zeit. Er will meine tägliche Zuflucht, mein täglicher Trost und meine tägliche Freude in meinem Leben sein. Er will das. Und darum ist es einleuchtend, dass wir Jesus keine größeren Sorgen bereiten können, als dass wir unser Reden mit ihm, also unser Beten, dieses ihn ständig bitten, vernachlässigen oder es gar versäumen. Denn dadurch schalten wir die Verbindung mit ihm einfach aus. Die Beziehung verkümmert und es wird wahr. Dann passiert nämlich genau das, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Warum, habe ich mich gefragt, warum in Gottes Namen schalten wir immer wieder diese Verbindung aus? Vielleicht, weil es anstrengend ist? Denken wir, immer alles zum Herrn zu bringen, immer alles mit dem Herrn zu besprechen? Ich glaube, dass wir denken, dass das eine Anstrengung ist, das bläut uns jedenfalls der Satan ein. Der will uns damit belügen. Das ist nicht anstrengend. Vielleicht, weil wir immer schnell bereit sind, auch aus belanglosen Gründen Gebetstreffen abzusagen. Das Erste, was fällt, sind diese Treffen, wo wir immer ganz schnell einen Grund finden, es nicht zu tun. Geht mir genauso. Aber dass jemand daran interessiert, dass wir das nicht tun. Weil es könnte ja unsere Kraft sein. Und wenn wir es versäumen, dann entgeht uns Segen. Vielleicht liegt es auch daran, weil wir manchmal in Parallelwelten leben. Hier Gottesdienst, wo wir dem Herrn begegnen, wo wir dem Herrn auch vielleicht alles sagen. Dort ein Leben ohne Gott. Etwas, woran ich Jesus nicht hineinlassen will. Feiern ohne Gott. Vielleicht liegt es daran, weil wir uns durch unsere Anliegen und Bedürfnisse, unsere Hilflosigkeit, die wir da vor Gott bekennen, ja, dass wir uns verletzlich machen. Dass das vielleicht sogar jemand mitkriegen könnte, dass ich wirklich existenziell Anliegen zum Herrn bringe. Warum schaltest du deine Verbindung zu Jesus aus? Dabei ist es doch so einfach. Bittet und euch wird gegeben. Ole Hallesby, ja, ein Theologe, ein alter Theologe, der sehr viel zum Thema Gebet schreibt, sehr viel Inspirierendes. Der schreibt in einem seiner Bücher zur Kunst des Gebetes Folgendes. Alle Künste beruhen auf großen angeborenen Fähigkeiten und erfordern umfangreiche Kenntnisse. Eure Tochter, die muss immer viel üben, musikalisch. Ne? Da sind große Fähigkeiten. Mit der Kunst des Betens verhält es sich, Gott sei Dank, nicht so. Auch der Unbegabteste, der Ungelehrteste und der Ärmste kann diese heilige Kunst des Betens ausüben. Bittet und euch wird gegeben. Vorgestern haben wir hier eine richtig schöne Hochzeit gefeiert. Bei einem Hochzeitsgottesdienst, da wird viel gebetet. Und danach gibt es dann eine tolle Feier. Und erfahrungsgemäß wird dann gar nicht mehr so viel gebetet. Das fällt mir manchmal so richtig auf, dass wir da so manchmal so wirklich so von einem Extrem ein bisschen ins andere Extrem fallen. Und bei dieser Hochzeit, das fand ich das Schöne, da wurde eine Maria getraut. Da fiel mir doch noch eine biblische Maria ein zu. Die Mama Jesu. Und von der wir wirklich lernen können, wie das geht, sich ganz und gar auf Jesus auch verlassen zu können. Auch so im Alltag. Und ich lese uns eine Stelle aus Johannes 2, die uns sicherlich allen sehr bekannt ist, die Hochzeit zu Kana. Und am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, sagte Jesus zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr, was geht's dich an, Frau? Was geht's dich an, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte, jedem 2 oder 3 Maß. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war und nicht wussten, woher er kam. Die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm, jeder Mann gibt zuerst den guten Wein und wenn sie betrunken werden, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana in Galiläa Und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Maria, glaube ich, war eine geübte Beterin. Die war jemand, die Jesus vertraute, die Gott vertraute. Das lesen wir schon ganz am Anfang, als sie Jesus empfing. Sie war eine Frau, die es gewohnt war, alles mit Gott zu besprechen. Maria geht mit der Not, die sie mitbekommen hat, an die einzige richtige Stelle. Sie geht zu Jesus und erzählt es ihm in wenigen und schlichten Worten. Sie haben keinen Wein mehr. Wäre ja für die Hochzeitsgesellschaft eine echt peinliche Nummer. Und eine besorgniserregende Nummer für den Bräutigam. Der wäre ganz schön aufgeregt geworden. Aber das ist im Prinzip der Sinn des Gebets. Neben dem Lob Gottes. Jesus zu sagen, was uns fehlt. Ganz schlicht. Und Fürbitte bedeutet, Jesus zu sagen, was dir fehlt, was dem anderen fehlt. Indem Maria ihre Bitte Jesus gegenüber äußert, überträgt sie die Sache von sich auf ihn. Sie hat keine Verantwortung mehr für die peinliche Lage. Die Verantwortung legt sie auf Jesus. Und die liegt auch dann bei Jesus. Es ist jetzt an Jesus, einen Ausweg für die Gastgeber zu finden. Maria hat vorher niemals gesehen, dass Jesus Wasser zu Wein gemacht hat. Aber sie vertraut auf sein Handeln. Bei Maria sehen wir, dass sie weder Gedanken noch Kräfte verschwendet, sich selber einen Ausweg auszudenken und dann Jesus noch entsprechend zu belehren, wie er dann zu handeln hat. Aber wir können das oft nicht glauben, dass es so zu machen wie Maria, dass das genug ist. Instinktiv meinen wir, so leicht kann das doch nicht sein. Einfach das, was mir jetzt Not macht, was mir fehlt, was existenziell nicht da ist, ich gebe es Jesus, übergebe es ihm und gebe ihm auch noch die Verantwortung dafür. So leicht kann das doch nicht sein, oder? Aber weil wir so denken und weil wir oft uns nicht trauen, das wirklich so einfach zu machen, darum gehen in solchen Situationen dann ganz viele schweren Gedanken in uns um. Kann Gott mich denn überhaupt hören? Will Gott denn Rücksicht auf meine kleinen Anliegen nehmen? Die Situation ist doch so aussichtslos, da wird Jesus niemals einen Ausweg finden. Oder wir werden von dem Gedanken geplagt, dass Jesus unsere Anliegen nicht erhört, weil wir immer noch in Sünde leben und immer noch nicht ihm genügen. Ich glaube, es wird erst dann in uns anders, wenn wir Jesus wirklich so gut kennen wie Maria. Und ihm so vertrauen lernen wie Maria. Erst dann, glaube ich, werden wir ruhig und können die Verantwortung auf Jesus legen. Ihr habt schon gemerkt, bei der Predigtvorbereitung, was ich da so am Anfang gesagt habe, das war gestern meine Situation. Und es war genau der Kampf. Ich habe mir nicht vorstellen können, es wirklich so Jesus geben zu können. Ich muss doch noch dies und das und ausarbeiten und machen und tun. Und dann waren die Gedanken da. Und Jesus hat sie geschenkt. Ich habe gemerkt, ich darf das Jesus abgeben. Und ich habe gemerkt, es kam ein Frieden. Es kam wirklich Frieden in diese Situation. Ich sag mal so, in meine aufgescheuchte Seele kam Ruhe. Erst dann werden wir ruhig, wenn wir die Verantwortung auf Jesus legen. Dann werden wir ruhig, wenn wir ihm unsere Schwierigkeiten gesagt haben. Unser Vertrauensverhältnis zu Jesus ist das Entscheidende. Wie groß ist dein Vertrauen? Je größer dein Vertrauen, je ruhiger wirst du. Vertrau ihm. Das ist eine Entscheidung. Ich lege etwas in seine Hand. Ich vertraue, dass er es macht. Das ist auch ein Kampf, weil ich immer das wieder zurückhaben will und gucken will, ob ich es nicht doch noch irgendwie drehen und wenden kann. Wenden wir uns noch einmal der Hochzeit von Kana zu. Maria macht das. Sie klagt das Problem und sagt, Jesus, it's your time, mach du. Es ist deine Sache. Ich gebe dir das ab. Dann kommt eine Antwort an Maria, wo ich dachte, das haut ja wohl dem fast den Boden aus. Die Antwort Jesu auf die Bitte Marias, die scheint mir nicht wirklich im ersten Moment vertrauenserweckend zu sein. Was habe ich mit dir zu schaffen, Weib, heißt es da eigentlich in der Luther-Übersetzung. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Boah, ich komme mit meiner Not und sag, und Jesus sagt, nö, was habe ich mit dir eigentlich zu kriegen? Was hätten wir getan, wenn wir eine solche Antwort bekommen hätten? Also ich weiß, ich wäre wahrscheinlich entmutigt. Und ich wäre mir jetzt ziemlich gewiss, dass Gott meine Gebete wohl nicht interessiert. Warum, das habe ich mich gefragt, warum handelt Jesus hier eigentlich so schroff? Und das hat was mit diesem Vertrauen zu tun. Ich denke, dass Jesus in diesem Hinweis seiner Mutter eine Versuchung sah, auf ihren Appell hin zu handeln, und zwar sofort zu handeln. Ganz nach dem Motto, fahr jetzt schnell zu Aldi und besorg noch 2-3 Kisten Wein. Die Versuchung lag darin, sofort zu handeln, ehe seine Zeit, die der Vater bestimmt, gekommen ist. Jesus aber handelte existenziell immer aus dem engen Verhältnis zu seinem Vater, dass er auch im Prinzip für ihn galt der gleiche Grundsatz. Er konnte nicht das tun, er konnte das nicht aus sich selber tun, sondern er konnte nur aus der Kraft des Vaters es tun. Wenn Jesus etwas nach seines Vaters Willen tun wollte, dann musste er auch die Stunde abwarten, die der Vater dafür bestimmt hatte. Auch Jesus sagt, ohne Gott, ohne den Vater kann ich nichts tun. Und deshalb reagiert er hier so, sondern sagt, wenn der Vater sagt das und das, dann werde ich tun. Diese harten Worte an Maria, die liegen genau auf der Linie mit der Antwort Jesu zum Beispiel an Petrus, als dieser in wohlgemeinter Sorge versuchte, Jesus von seinem Weg in den Tod zu bewahren. Ich denke, Maria verstand das wohl, weil sie reagierte so, dass wir da eine ganze Menge daraus lernen können. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig, das so zu sehen, wie sie hier handelt. Sie akzeptiert diese Antwort Jesu. Das ist das Erste, was mir auffällt. Sie akzeptiert diese Antwort und sie ärgert sich da nicht drüber. Sie stellt das nicht in Frage. Sie fängt nicht an zu diskutieren oder irgendwie da zu widersprechen, sondern sie akzeptiert das, was Jesus hier sagt. Kannst du akzeptieren, was Jesus dir sagt? Was ich noch an ihr sehe, ist, sie ist nicht in ihrer Gewissheit erschüttert, dass Jesus ihre Bitte gehört hat und sich ihrer Sache annehmen wird. Das stellt sie nicht in Frage. Weil wir sehen dann einige Verse später, dann sagt sie, das, was er euch sagt, das tut. Denn Jesus hat die Sache in seine Hände genommen. Und das weiß Maria. Und da lässt sie es auch. Obwohl die Antwort sicherlich eine andere war, als wie sie erwartet hatte. Und sie macht, das ist das Letzte, was mir auffällt, sie macht keinen Versuch, Jesus davon abzubringen, ihn zu beeinflussen und ihn zu veranlassen, die Stunde, von der er sprach, zu ändern. Ich habe mich in dieser Situation so selber gesehen, ich würde dann sofort anfangen, aber Herr Jesus, du weißt doch, wie wichtig und das und dies und jenes und ich würde das so von hinten durch die Brust ins Auge versuchen, dann irgendwie dem Herrn reinzudrücken. Ich glaube, das Wichtigste in dieser Botschaft ist, wir überlassen es Jesus, wann und wie er unsere Bitten erfüllt, weil das den Frieden in uns wirkt. Beten bedeutet nicht, in den Handlungsplan Gottes einzugreifen, sondern das völlig Gott zu überlassen, wann und wie er die Bitten erfüllt, die wir ihm anvertraut haben. Wir sind so ungeduldig. Je drängender die Not, desto ungeduldiger warten wir auf sein Eingreifen. Wir denken uns die Erhörung aus. Es kann im Grunde genommen nur eins noch für Gott zu tun geben. Er muss jetzt erhören, sofort und genau so, wie wir es uns gedacht haben. Aber Gott behält sich vor, Zeit und Art der Erhörung selbst zu bestimmen. Wenn wir das, wie Maria, als tiefe Wahrheit akzeptieren, dann kommt tatsächlich Ruhe und Frieden in unser Leben. Menschlich gesehen verrückt, aber geistlich eine Wahrheit, die wirklich funktioniert. Wenn der Geist Gottes uns gelehrt hat, dass es gut ist, Gott den Zeitpunkt und die Art seines Handelns zu überlassen, dann führt uns das Gebet in die ersehnte Ruhe. Wir kommen ja meistens, weil es brennt. Das ist ja oft das Dilemma, in dem wir stehen. Wir kommen ja oft, weil wir einen eklatanten Mangel in unserem Leben haben. Sei es in unserer Gesundheit, sei es in einer Beziehungsfrage, sei es in einer Versorgungsgeschichte. Dass wir einen eklatanten Mangel haben. Und wir haben sofort in uns, da muss jetzt sofort eine Lösung her. Wir müssen jetzt sofort, und wir sind völlig im Stress, wir sind völlig unter Adrenalin, versuchen irgendeine Lösung zu finden und sagen, Herr, jetzt mach schnell. Und der Herr möchte eigentlich was ganz anderes. Der weiß um unsere Not. Aber was er zuerst möchte, ist, dass hier unsere Seele wieder an ihn kommt. Verbunden wird mit Gott. Dass wir in diese Ruhe hineinkommen, dass wir aus dieser Panikzone quasi herauskommen. Und das funktioniert nur, wenn du es dem Herrn überlässt. Wenn du ihm die Verantwortung überträgst. Wenn wir das wie Maria wirklich akzeptieren können, dann kommt Ruhe und Frieden. Er erfüllt unsere Bitte zu dem Zeitpunkt, wo sie uns und seiner Sache am meisten dient. Wie anders wird das Gebet für all die Menschen um uns herum, die wir lieben, wenn wir lernen, sie in diesem Sinne ganz in Gottes Hand zu legen. So dürfen wir erleben, dass es die Erkenntnis, ohne mich könnt ihr nichts tun, wir wie Maria alles an Jesus abgeben können, ihm sagen können, was uns fehlt, ja sogar die Verantwortung auf Jesus legen können und es ihm überlassen können, wann und wie er unsere Bitten erhört. Unsere Hilflosigkeit ist die Grundlage und ist Gott gewollt, damit wir mit Jesus in einer tiefen Verbindung bleiben. Wie Maria erleben wir vielleicht nicht gleich die schnelle Lösung unseres Problems. Und dennoch sind wir getragen im Vertrauen auf das Handeln Jesu zu seiner Zeit. Aber unsere Hinwendung zu Jesus führt uns direkt in die tragende und tröstende Gemeinschaft mit Gott. So habe ich das gestern, als ich mich an die Predigt setzte, auch erlebt. Und dann kamen die Worte, die Gedanken, und plötzlich waren 5 Seiten voll. Alles, was uns bewegt, bringen wir zu Jesus. Die Freude, das Lachen, die Tränen und den Schmerz, die Sorge und den Kummer, die Angst, die Befürchtung, das Wissen, meine Kraft reicht nicht. Die Erkenntnis, ich bin überfordert. Wir dürfen das Jesus bringen. Wir dürfen es Jesus bringen in der Gewissheit, ohne mich könnt ihr nichts tun, aber mit ihm könnt ihr alles tun. Mir ging gestern, als ich mit der Predigt fertig war, noch ein Lied durch den Kopf. Ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt. Es ist, glaube ich, nur ein Refrain. Und denke daran, was der Allmächtige kann, der dir mit Liebe begegnet. Amen. Bitte? Lobe den Herrn, ne? Mir fiel der Text nicht ein.